Pädagogikpasta. Der Stadtjugendausschuss-Podcast.
Ja, herzlich willkommen zur vorerst letzten Folge. Ich weiß es nicht, ob es irgendwann mal noch eine weitere gibt, aber es ist auf jeden Fall eine sehr spannende Folge, weil wir befinden uns jetzt zeitlich gesehen nach dem entscheidenden Gerichtsurteil. Und ich sage erstmal hallo Sophia, du bist natürlich wieder auch wieder am Start. Wie geht's dir aktuell?
Unabhängig vom Urteil etwas müde. Irgendwie ist gerade viel los. Und mit dem Urteil, ich glaube, ich verarbeite noch, sagen wir mal so. Ich schließe noch ein bisschen damit ab. Ich bin noch nicht ganz fertig, aber ja.
Ich nehme jetzt mal das Ergebnis vorweg. Du musst eine Geldsumme spenden zwischen 1.500 und 3.000. Kannst du das genau benennen?
Ich glaube, 3.700 war es die höchste Summe und ich 1.500. Ja, genau.
Und das musst du spenden an?
Das spenden wir an den Kinderschutzbund. Genau, also es ist eine Geldauflage, es ist keine Geldstrafe, also jedenfalls geschrieben. Für mich fühlt es sich eher wie eine Geldstrafe an und genau, es ist eine Einstellung nach Auflage und das ist das Ergebnis der Verhandlung, ja.
Du musst mir noch kurz erklären, warum die Strafen unterschiedlich ausfallen.
Ja, also das liegt daran, die haben sich orientiert an unserem Urteil vom Amtsgericht, wo sie ja quasi die Strafen so ein bisschen angelehnt am möglichen Verdienst gestaffelt haben. Und bei mir ist es so, dadurch, dass ich aktuell noch arbeitssuchend bin, das war das erste Mal, dass das positiv war, ist es halt nach unten gegangen auf 1.500. Und die anderen haben, ich glaube, es ist die Hälfte der Strafe, die das Amtsgericht ausgesprochen hat, was einfach auch immer noch viel ist, viel zu viel.
Dann steigen wir mal ein mit diesem Tag. Ich habe noch in Erinnerung, dass die letzte Gerichtsverhandlung, bei der du warst, zu dem Thema, die war ja schon sehr lang her.
Ja.
Wie lange war das nochmal?
Ein Jahr, es war ein Jahr vorher.
Ein Jahr vorher, also du hast ein Jahr lang auf dieses nächste Gerichtsverfahren gewartet und jetzt wissen wir auch noch, dass das letzte Gerichtsverfahren sehr lange dauerte. Ich weiß noch, mit Selbstleseverfahren, wo du gesagt hast, ne, Selbstlesezeit und so. Wie war es diesmal?
Deutlich kürzer, schon mal was Positives. Die Verhandlung ging nur ein paar Stunden, also ich glaube 2 Stunden, wenn überhaupt, auch wieder mit 2 Unterbrechungen. Also wir waren deutlich früher aus dem Gerichtssaal, als alle erwartet haben.
Beschreib mal die Situation. Du hast dich da auf deinen Platz gesetzt und wie war die Situation im Gerichtssaal?
Na, erstmal war der Gerichtssaal echt ein ganz anderer als der am Amtsgericht. Deutlich heller. Ich hatte das ja gehofft in der ersten Aufnahme, die wir gemacht haben. Deutlich heller, aber irgendwie auch mit so einer Plexiglasscheibe vor den Bänken, wo die Angeklagten mit ihren Vertretungen, ihren Rechtsanwältinnen sitzen. Das sah schon ein bisschen merkwürdig aus und zwar schon so ein bisschen größer, getragener, aber schön hell und in weiß mit großen Fenstern, voll besetzt. Also es waren echt so viele Zuschauer da, dass sogar am Eingang welche abgewiesen wurden, weil niemand mehr reinkam, auch wieder mit Kontrollen unten und so weiter. Und ja, und dann ist man davor und hat sich hingesetzt mit einem völlig aufgewühlten Gefühl. Ja.
Und wie ging es dann los? Normalerweise spricht ja dann erstmal der Richter und sagt irgendwie wahrscheinlich einleitende Worte.
Genau, also der Richter hat auch angefangen diesmal. Also es hat relativ lange gedauert. Wir haben eine relativ lange Verzögerung gehabt wegen den ganzen Menschen, die kamen und haben dann, glaube ich, bestimmt eine halbe Stunde später angefangen. Und dann kam der Richter rein und normalerweise wird ja das Verfahren dann oder die Verhandlung eröffnet. Und diesmal war es so, dass quasi der Richter einleitende Worte formuliert hat zu seiner vorläufigen Einschätzung des Verfahrens, von dem, was es sich, der hat sich intensiv damit beschäftigt, hat die Akte gelesen und so weiter und hat dann quasi seine erste rechtliche Einschätzung zu dem Verfahren gegeben, bevor überhaupt irgendwas anderes passiert ist.
Und die war wie? Was hat er gesagt?
Ach, die war grundsätzlich eigentlich sehr gut. Das ist ja auch das, was im Nachgang viel in der Öffentlichkeit auch besprochen wurde, dass er quasi gesagt hat, naja, wir sitzen hier, weil die soziale Arbeit keinen ausreichenden Schutz hat, weil es dazu einfach keine Gesetzeslage gibt, kein Zeugnisverweigerungsrecht. Was schwierig ist und was uns in diese Lage hier versetzt, dass wir hier alle da sind und dass es das Verfahren gibt, hat schon auch kritische Worte Richtung Staatsanwaltschaft gefunden, so wie dieses Verfahren quasi auch zustande kommt und hat für meine Begriffe auch an mancher Stelle so gesagt, okay, auch das Gericht das Urteil vom Amtsgericht, da gibt es noch viele offene Fragen. Man müsste sich nochmal sehr detailliert damit beschäftigen, wie die Fragen bei der Zeugenvernehmung waren. Gibt es da wirklich Anlass für eine versuchte Strafvereitelung, ja oder nein? Also auch so Punkte, wo ich dachte, okay, hier könnte man auch einen Freispruch bekommen. Also er hat das Wort auch 1-2 Mal verwendet. Zwar immer auch mit dem, selbst wenn ich hier einen Freispruch sprechen würde, gibt es die nächsten Gerichte, die könnten das wieder einkassieren. Also er hat wahrscheinlich nicht einkassieren gesagt, aber sowas Ähnliches. Und hat auch nochmal explizit auf die Länge des Verfahrens hingewiesen, die es nehmen könnte, wenn man das hier weitermacht und durchzieht. Und ja, genau, hat da auf die Pros und Kontras so ein bisschen hingewiesen, die aus seiner Sicht bestehen. Und hat dann damit geendet, dass er empfiehlt, eine Einstellung des Verfahrens zu urteilen und hat diesen Vorschlag allen unterbreitet, sowohl Staatsanwaltschaft als auch uns. Und haben dann auch schon so ein bisschen über die Beträge gesprochen, weil es gegen Auflage gehen sollte. Und dann haben sich sowohl Staatsanwaltschaft als auch wir zur Beratung zurückgezogen.
Was habt ihr da besprochen?
Da wird einfach besprochen, okay, was hat der Richter jetzt benannt? Wie gehen wir mit dem Angebot in Anführungszeichen um? Was würde das bedeuten, wenn wir das eingehen? Und was haben wir für Optionen? Das haben wir besprochen. Und das hat auch relativ lange gedauert, so, weil natürlich das eine weitreichende Entscheidung ist, nehme ich das an oder nehmen wir das nicht an und zu welchen Bedingungen. Und genau, wir haben uns dann entschieden, dass wir rausgehen und sagen, wir nehmen eine Einstellung an, aber ohne Auflagen, also ohne was zu bezahlen quasi.
Und die Gegenseite wollte aber das, was bezahlt wird.
Ja, also das war relativ deutlich. Genau, also das wurde von den Anwälten, wurde das halt unterbreitet, was wir besprochen haben. Und da war so ein Moment, wo ich irgendwie dachte, okay, wo ist das von eben hin, diese Offenheit, diese, okay, wenn wir das hier behandeln, dann gibt es noch Punkte, die wir wirklich nochmal besprechen können. Da kam dann plötzlich so ein, wie so ein Angegriffensein von diesem Angebot, so dass es, was man sich dabei denken würde, so ein Angebot zu unterbreiten, eine Einstellung ohne Auflagen. Also das könnte ja auch nicht gehen. Man kommt schon auf uns zu und jetzt wollen wir noch mehr, so gefühlt. Und da war dann einfach so, da waren dann so manche Äußerungen, wo ich gemerkt habe, man hat da richtig, also Druck aufgebaut worden. So, und es geht nur mit Auflagen. Auch der Staatsanwalt hat gesagt, das ist das erste und das letzte Mal, dass er das anbietet. Und dann kam auch sowas wie, was hat das auch für eine Wirkung für außen, für soziale Arbeit und Justiz in der Zusammenarbeit und man muss aufeinander zugehen. Also wirklich, also es waren wirklich nicht viele Minuten, aber so, da wurde man plötzlich echt krass überrollt, habe ich so empfunden. Und hatte so das Gefühl, okay, das war am Anfang, also was ist das für ein Angebot, wo ich, wenn ich vielleicht nicht ganz drauf eingehe, dann plötzlich aber irgendwie so in den Senkel gestellt werde, dass ich es dann nicht annehme oder nicht in dem, wie es gemacht wurde. So, also da hatte ich nicht das Gefühl, dass wir wirklich eine Wahlmöglichkeit hatten. Also, und es war klar, also das kam dann auch nochmal, es geht, wenn dann, für alle oder für keine. Also es gab keine Möglichkeit zu sagen, okay, zwei Personen machen das, eine das, also das war gar nicht möglich.
Und der Richter, dann gab es wahrscheinlich, sich der Richter zurückgezogen und kam dann raus und hat das Urteil gesprochen, oder?
Nee.
Nicht? Okay.
Nee, weil wir ja eigentlich dieses andere Angebot da unterbreitet oder gesagt haben, wir gehen eine Einstellung ohne Auflagen ein. Und dann kam halt so ein bisschen diese in Anführungszeichen Breitseite und dann war so dieses, okay, wir müssen uns nochmal zurückziehen zur Beratung. Weil eigentlich hatten wir in der ersten Beratung besprochen, okay, entweder das oder wir machen dieses Verfahren hier durch. Und diese merkwürdige Situation hat uns dazu veranlasst, nochmal zu sagen, okay, wir müssen nochmal raus. Und dann haben wir uns nochmal beraten. Und die mehrheitliche Meinung war, eine Einstellung zu den Bedingungen ist jetzt das einzige Richtige, was man machen kann. Vor allem prozessökonomisch betrachtet. Und es ist natürlich klar, als Anwalt oder Anwältin guckst du, was ist das geringste Übel, was für deinen Mandant oder deine Mandantin dabei rauskommt am Ende. Und dann ist wahrscheinlich das, was dort die Einstellung vorgeschlagen wurde, wäre das sozusagen. Das waren nicht alle der Meinung. Also klar, also ich kann ganz offen sagen, für mich war das eigentlich keine Option. Aber es ist auch klar, dass wir gemeinschaftlich und mit der Mehrheit entscheiden. Und diese Situation, dass man sich entscheiden muss, die hat einzig und allein Staatsanwaltschaft und Gericht hervorgebracht und nicht wir untereinander. Also deswegen ist es egal, wer jetzt irgendwie eine andere Entscheidung als er selber wollte, treffen wollte, das ist kein Vorwurf gegen die anderen beiden, die damit angeklagt waren.
Und dann wurde, dann seid ihr sozusagen, ihr habt euch beraten, seid draus, habt wahrscheinlich ein neues Angebot gemacht oder habt dann gesagt, ja, okay, wir sind mit Auflagen einverstanden und habt dann selbst eine Summe vorgebracht oder wie kam die zustande dann?
Nee, die Summe war quasi ja vorher schon besprochen. Es ging nur nochmal bei mir um die wegen der Arbeitslosigkeit, dass man das anpasst. Das haben sie dann gemacht und dann, ja, wurde das nochmal gesagt, okay, gehen Sie die Einstellung, also gehen Sie da mit. Das muss dann jeder Anwalt, jede Anwältin für die Mandantin, den Mandant benennen. Und meine Anwältin, die habe ich auch nochmal drum gebeten, hat explizit auch nochmal ausgeführt, dass wir zwar die Einstellung angehen, aber verschiedene andere Haltungen haben und auch wissen, dass das für uns eine Unschuldsvermutung nach wie vor bestehen bleibt. Das haben auch die anderen Anwälte ganz klar benannt. Also, dass das hier kein Schuldeingeständnis ist, dass wir diese Einstellung mit eingehen.
Wie war dein Gefühl, als es aus diesem Gerichtsverfahren rausgegangen ist? Da haben sich ja bestimmt tausende Leute gefragt, so, bist du damit zufrieden oder nicht? Was war deine erste Reaktion?
Meine Reaktion war, dass ich, nachdem der Richter die Sitzung beendet hatte, direkt gegangen bin und weggegangen bin. Ich habe zum Glück jemanden da gehabt, die so ein bisschen nur für mich da war und sich gekümmert hat, weil mir ging es nicht gut. Das war echt eine große, also für mich eine persönliche große Enttäuschung, und die wollte ich einfach mit niemandem weiter besprechen. Der Saal war voll, und deswegen bin ich einfach echt schnurstracks raus und bin weggegangen.
Erklär mal genau, warum das für dich eine Enttäuschung war. Jetzt, weil du sozusagen für etwas bestraft wurdest, oder hat das auch so ein bisschen was mit dem Zeugnisverweigerungsrecht, mit deinem Berufsbild zu tun? Also was ist so der genaue Kern deiner Enttäuschung?
Ich glaube, die grundsätzliche Enttäuschung ist für mich so dieses, ich zahle jetzt Geld und werde also gefühlt bestraft, obwohl ich nichts gemacht habe. Ich bin der festen Überzeugung, dass ich keine Strafe versucht habe zu vereiteln. Das ist meine Haltung. Und trotzdem zahle ich jetzt dafür 1.500 Euro, und die beiden anderen zahlen auch Geld dafür, dass sie nichts getan haben. Und das ist für mich auch eine persönliche Enttäuschung, weil am Ende bin ich dort angezeigt gewesen als Person und nicht als soziale Arbeit. Und ich bin noch nicht angezeigt worden, weil ich kein Zeugnisverweigerungsrecht habe, sondern weil die Staatsanwaltschaft entschieden hat, mich anzuzeigen. Ich weiß nicht, inwieweit verpflichtend das war, mich da anzuzeigen. Ich glaube, das hätte man auch anders lösen können. Auch wenn das ein bisschen salopp klingt, dann schickt mich in Beugehaft. Das ist das, was, wenn ich meine Zeugenaussage nicht mache, was irgendwann nach dem Ordnungsgeld kommt. Haben sie nicht getan. Warum dann die Strafanzeige? Meiner Meinung nach hätte man das nicht machen müssen. Und das waren jetzt echt anderthalb, fast zwei Jahre, mit denen man sich so viel damit beschäftigt hat und so viel dafür getan hat, auch auf sich genommen hat. Und jetzt am Ende habe ich nichts in der Hand. Das Urteil vom Amtsgericht, also es hat ja selbst der Richter am Landgericht gesagt, das sagt nicht viel aus. Jetzt ist es eine Einstellung, das heißt, das Thema ist beendet, ohne den Fall nochmal genauer zu betrachten und nochmal genau zu prüfen, ob ich nicht vielleicht doch unschuldig bin. Und das ist so, das ist schwer zu verpacken für mich. Also unabhängig davon, dass ich da niemand von den Beteiligten irgendwie einen Vorwurf mache, das ist einfach so mein persönliches Ding, dass ich da enttäuscht bin. Und ich glaube, also ich hätte für mich einfach gerne nochmal vom Landgericht eine intensive Auseinandersetzung mit dem Fall gehabt, mit der Option sogar eines Freispruchs, auch wenn der später einkassiert wird, aber die Option hätte es gegeben.
Wenn man in die Kommentarspalten geht, darf man ja im Internet eigentlich nicht machen, sollte man nicht, zumindest bei bestimmten Themen nicht. Da wurde ja auch gut gehatet, sagen wir mal so, so mit, ja, hier Täter geschützt und so. Was macht das mit dir, wenn du das liest?
Ich lese es nicht.
Sehr gut.
Also ja, die Kommentarspalten vermeide ich. Ja.
Okay, Kommentarspalten, klammern wir mal aus, haben wir uns nicht angeguckt, aber es gab ja auch sehr viel positives Feedback, und das finde ich auch sehr krass, weil es ja auch öffentlichkeitswirksam ist, weil es jeder sieht, nämlich in den Stadien. Mhm. Jede Menge Banner, ich habe oft das Wort Sophia in den Blöcken gesehen und natürlich auch Sani und Volker. Wie war das für dich?
Also ja, ich glaube, das ist was insgesamt die letzten zwei Jahre, was mich also mein Leben lang beeindrucken wird. Diese Unterstützung bundesweit und so öffentlich, das ist, da gilt auch einfach ein Riesendank an alle, die sich damit befassen, die da Banner malen, die aufklären, die untereinander sprechen über das Problem, was wir ansprechen, und uns dann so eine große und einfach so Unterstützung geben, ohne was dafür zu wollen, sondern sie geben uns einfach die Unterstützung, und das hat mich so getragen, das war schon beeindruckend. Also ich war auch von manchen Sachen echt überrascht. Also mir war nicht klar, dass ein paar Spieltage vorher plötzlich irgendwie überall da solche Banner hängen. Also das, da guckst du irgendwie völlig überrascht die Sportschau und denkst, hä, da hinten steht mein Name, was soll das? Das ist einfach geil, das kann ich nicht anders sagen. Und das, ja, da versuche ich mich auch an den verschiedensten Stellen zu bedanken. Alle werde ich nie erreichen, aber
aber warum denn nicht? So eine Stadiontour?
Ja, genau, ich gehe überall mal hin. Aber das ist wirklich was fürs Herz. Und das nimmt mich persönlich, ja, tut es einfach nur gut, das zu sehen. Ja.
Glaubst du trotzdem, dass diese ganze Odyssee, die jetzt hinter dir liegt, irgendwie einen Mehrwert hat, auch wenn es für dich persönlich natürlich eine Enttäuschung ist. Gerade jetzt zum Beispiel im Kampf oder ein Kampf um Aufmerksamkeit für das Thema Zeugnisverweigerungsrecht?
Auf jeden Fall. Also man hat ja auch wirklich direkt nach der Einstellung gemerkt, wie die Presse reagiert hat. Und die haben ja glücklicherweise genau das aufgenommen, was der Richter am Anfang gesagt hat. Also dass das Gericht darauf hinweist, es fehlt ein Zeugnisverweigerungsrecht. Das ist eine Gesetzeslage, die nicht ausreichend ist. Kein Schutz für die soziale Arbeit. Und das ist ja wirklich breit durch die Medien gegangen. Und das war super. Ich glaube insgesamt, das Verfahren hat grundsätzlich dazu geführt, dass sich mit dem Thema noch mal intensiver beschäftigt wird, dass sich Politiker, Politikerinnen damit noch mal auseinandersetzen. Das will ich auch überhaupt nicht in Frage stellen. Also damit haben wir, glaube ich, schon mit was auf den Weg gebracht. Und das ist auch gut so und das geht ja auch weiter. Das ist wirklich, wie du sagst, so eine Enttäuschung, die ich habe, die ich auch irgendwann verarbeitet habe. Und dann ist gut und dann schaue ich, wie ich das in meinen Vorträgen, die ich dazu mache, irgendwie verpacke. Aber das ist auf jeden Fall wichtig und vor allem haben wir für Aufklärung damit gesorgt. Also ich glaube, es gibt viele Personen und Institutionen, die sich dessen Problem erstmal bewusst geworden sind, dass das existiert und dass wir was dagegen machen müssen.
Jetzt haben wir gleich deinen ehemaligen Chef, Vorgesetzten im Interview, Wilfried Grüsinger. Wir nennen ihn auch Willi im Folgenden. Hast du mit ihm nach dem Gerichtsverfahren gesprochen?
Ja, einen Tag später, glaube ich. Also ich habe wirklich an dem Tag Kontakte erstmal grundsätzlich vermieden. Aber ja, ich habe mit einigen Leuten dann danach, auch mit Willi, auch mit Daniel, dem Geschäftsführer vom Stadtjugendausschuss, habe ich schon gesprochen und so einen Kontakt gehalten, weil die natürlich irgendwie auch gemerkt haben, okay, bei Sophia, das sah nicht so gut aus. Also irgendwie ging es ihr da nicht so gut. Da wurde nachgefragt, was ich auch total super fand. Und genau, da haben wir danach auch nochmal gesprochen, ja.
Und wie war da so der Konsens oder wart ihr euch einig oder habt ihr unterschiedliche Ansichten über den Ausgang gehabt? Ist ja eine ganz andere Perspektive, die jetzt ihr beiden einnimmt, ne?
Ja. Ich glaube, wir sind grundsätzlich vom Sinn und Zweck nicht weit auseinander. Wie du sagst, die Empfindungen sind unterschiedlich. So, und die Betroffenheit ist eine unterschiedliche. Beide sind betroffen, aber auf einer unterschiedlichen Ebene. Aber es war ein großes Verständnis für alle. Also es ist so ein gegenseitiges Verständnis, selbst wenn man vielleicht an der einen oder an der anderen Stelle es anders empfindet.
Dann würde ich einfach mal sagen, nehmen wir ihn mal dazu und begrüßen ihn zusammen. Hi Willi.
Hi.
Willi, wir haben immer zu Beginn des Podcasts, um die Leute, die da sind, kennenzulernen, so eine kleine Schnellfragerunde. Und ich bin gespannt, wie du auf diese Fragen antwortest. Im Stadion, dreckiger 0-1 Auswärtssieg oder torreicher 4-0 Heimsieg?
4-0 Heimsieg.
Vor Gericht eher Richter oder eher Anwalt?
Eher Anwalt.
Warum?
Weil ich es sehr beeindruckend finde, wie Anwälte agieren und wie die strategisch vorgehen und so. Also sowas finde ich immer sehr bewundernswert und beeindruckend.
Bei der sozialen Arbeit, auf der Straße oder im Büro?
Jetzt lieber im Büro, vor 20 Jahren lieber auf der Straße.
In der Politik, Abgeordneter im Karlsruher Stadtrat oder Fraktionsvorsitzender im Bundestag? Was wäre dir lieber?
Abgeordneter im Karlsruher Stadtrat.
Also eher ja. Der Local.
Ja.
Ja. Und in den Medien, was lieber Podcast oder Zeitung lesen?
Podcast, eindeutig.
Wir haben jetzt schon so viele Leute hier in diesem Podcast gehabt und alle haben eine bestimmte Rolle, Anwältin, Träger, wie auch immer. Erklär mal du kurz, was deine Rolle in diesem ganzen Konstrukt ist, in dieser, also beim Stadtjugendausschuss und was du für eine Rolle da hast.
Zunächst mal bin ich Diplom-Sozialarbeiter und meine Rolle ist die Fachbereichsleitung der offenen Kinder- und Jugendarbeit. Und da habe ich halt die Kinder- und Jugendhäuser, also die Jugendzentren, schwerpunktmäßig unter mir, aber auch das Fanprojekt in Karlsruhe. Und von daher natürlich sind die Kolleginnen und Kollegen vom Fanprojekt auch meine Mitarbeitenden.
Das heißt, du warst bei dieser ganzen Sache hautnah mit dabei und hast wahrscheinlich jedes Detail immer an vorderster Front mitbekommen.
Ja, und da ist natürlich der direkte Zugang zu den Kolleginnen und Kollegen. Wie geht's denen? Was brauchen die? Wie müssen wir da auch gucken, dass es denen weiter gut geht und dass sie gut ihre Arbeit trotz der Belastung machen können? Das ist so direkt mein Job in dem Fall. Also natürlich auch strategische Überlegungen, aber die mache ich dann mit meinem Kollegen oder Geschäftsführer Daniel Mechin. Das ist eher so sein Part, wobei wir uns da immer ganz gut absprechen. Und ich habe eher so den direkten Kontakt.
Okay, und jetzt war eine Gerichtsverhandlung. Warst du bei der Gerichtsverhandlung dabei?
Ja, ich habe das Glück gehabt, vor Ort dabei gewesen zu sein. unser Geschäftsführer durfte nicht, weil er ja Zeuge war. Und somit konnte ich das auch hautnah miterleben, wie die Gerichtsverhandlung dann auch ablief. Das war sehr spannend.
Und wie war die Verhandlung dann so für dich?
Also ich fand zunächst mal, was ich nicht ganz nachvollziehen konnte, war die sehr hohe Sicherheitsregelung dort. Also man durfte kein Handy mit in den Gerichtssaal nehmen, wurde auch durchsucht, durch den Metallscanner durchlaufen müssen und so. Das hat mich etwas überrascht, aber da wird es schon Gründe geben, warum. Aber so ist es halt. Es macht natürlich schon auch Eindruck. Es war auch eine interessierte Studentengruppe da von der Hochschule, der Evangelischen Hochschule in Freiburg, weil das auch die Wissenschaft sehr interessiert. Das möchte ich an der Stelle auch nochmal nennen. Die schauen da auch genau drauf, wie entwickelt sich denn da die Situation im Zeugnisverweigerungsrecht für Sozialarbeitende. Und im Gerichtssaal fand ich, das muss ich schon sagen, mich hat der Richter doch schon sehr beeindruckt, weil er kam in den Gerichtssaal und hat auch gleich angezeigt, wo er die Richtung sieht. Also es war einfach klar, er hat gleich mal die Staatsanwaltschaft angesprochen. Und das fand ich sehr beeindruckend, dass er gesagt hat, er versteht nicht, dass die Staatsanwaltschaft nicht im Vorfeld noch andere Möglichkeiten gewählt hat, um diese Kuh vom Eis zu bringen. Also, und das ist auch so, Staatsanwaltschaft kann wohl, ich bin ja kein Jurist, aber so wie ich das verstanden habe, kann wohl innerhalb der Strafverfolgung, das ja durchaus die Aufgabe der Staatsanwaltschaft ist, aber auch verschieden vorgehen. Die muss nicht so vorgehen, wie sie es getan hat. Und das hat der Richter damit gemeint. Und damit, das waren so die ersten Worte, so wie ich mich erinnere. Und damit hat er auch schon sehr deutlich gemacht, wie er das sieht. Und hat auch gesagt, dass er nur sehr geringe Anhaltspunkte sieht für eine Strafvereitelung. Und dann war für mich, das war für mich schon sehr erleichternd, klar, okay, es wird wohl in eine Richtung Einstellung gehen, und hat dann sozusagen schon den Weg vorgegeben. Das habe ich in der ganzen Zeit, und wir reden ja vom Prozess von fast 3 Jahren, ne, 2,5 Jahre, habe ich das so noch nicht erlebt, dass sich jemand dann schon eher klarer positioniert. Ich habe eigentlich immer die Erfahrung gemacht, dass die Strafverfolgungsbehörden da eher noch einen draufsetzen. Also erst bitte kommt zum Verhör, bitte sagt jetzt aus, na, ihr macht es nicht, na ja, dann werden wir mal ein Ordnungsgeld, dann werden wir mal Ordnungshaft androhen und so. Und es war immer mehr Steigerung, bis eben das Anklageschrift zur Strafvereitelung kam. Und dann kommt der Richter und sagt, na ja, also irgendwo versteht er gar nicht, warum er da, ich sag mal, mit dem Breitschwert draufhaut, obwohl es andere Möglichkeiten gegeben hätte. Und das hat mich schon mal beeindruckt.
Jetzt machen wir mal fast forward. Das Ergebnis war Geldstrafen in Höhe von 1.500 bis 3.150 Euro an den Kinderschutzbund. Ist das jetzt ein Erfolg oder ein Misserfolg?
Also es gibt da mehrere Perspektiven. Also die eine Perspektive ist, ich glaube, der Richter hat strategisch oder taktisch im Vorfeld, als er den Vorschlag gemacht hat, den Fehler gemacht, aus meiner Sicht oder aus unserer Sicht, dass er den Geldbetrag schon genannt hat. Er hätte ja erst mal gar nichts sagen müssen. Daher war er natürlich schon gebunden, dass er hohe, aus meiner Sicht immer noch zu hohe Geldstrafen verhängt hat. Hätte er das vorher nicht gesagt, hätte er dann im Nachgang 200 Euro an den Tierschutzbund oder wie auch immer, dann hätte er das sozusagen das Symbol noch mal deutlicher machen können, wie schwer er die sozusagen Vermutung, es geht ja da um eine Vermutung, es ist ja kein Urteil, also die Kolleginnen und Kollegen sind ja nicht verurteilt, sondern man hat zum einen eine, das ist die andere Perspektive, eine Unschuldsvermutung, dass sie gar keine Schuld haben, das will ich ja noch mal betonen, und sie sich auch nicht als diese Einstellung als Schuldbekenntnis ansehen, das möchte ich auch nochmal betonen, ist auch ganz wichtig. Das zum einen, aber zum anderen gibt es natürlich auch eine Vermutung, dass man da doch nicht alles korrekt gemacht hat. Und das bleibt da sicherlich bei der Einstellung noch hängen. Und das finde ich schade, aber das ist jetzt so. Also das sind die zwei Perspektiven. Und noch eine Perspektive möchte ich einbringen. Wir haben ja auch das Ziel, und das ist nicht nur der Stadtjugendausschuss, aber auch das Bündnis für Zeugnisverweigerungsrecht und andere das Ziel, dass wir das Zeugnisverweigerungsrecht für soziale Arbeit durchsetzen wollen. Und da denke ich, ist es zum einen nicht so optimal, das im Rahmen einer im Gerichtssaal zu lösen, sondern es ist ein politischer Weg. Das hat auch der Richter gesagt und der Meinung bin ich auch, weil es so viel Energie und auch so viel belastend für die Kolleginnen und Kollegen sind, dass ich das schwierig finde für die, dass man das drei Menschen zumutet, dass sie eine aus meiner Sicht oder unserer Sicht nicht ausreichende Gesetzeslage dann ausbaden müssen über Jahre. Und das sind ja auch mit Kosten verbunden und so weiter. Und das ist das, was ich eigentlich gut finde, dass die drei Kolleginnen und Kollegen das nicht machen müssen. Andererseits wäre natürlich, wäre ich jetzt nicht traurig gewesen, ja völlig klar, wenn es einen Freispruch gegeben hätte, was sie aus meiner Sicht auch verdient hätten grundsätzlich. Aber ich konnte auch verstehen, dass man diesen juristischen, gerichtlichen Weg, dass der schwieriger ist.
Ich weiß gar nicht, was jetzt bei vier Perspektiven, glaube ich schon. Ich würde die nächste nochmal aufmachen. Also, weil wir haben dort nicht das ZVR verhandelt. So. Also ne, es wird ja oftmals gesagt, wir würden dort das Zeugnisverweigerungsrecht verhandeln. Das war aber nicht der Fall, sondern wir haben verhandelt, dass drei Personen einzeln beschuldigt wurden, versuchte Strafvereitelung begangen zu haben. Und da finde ich, also und die Perspektive müsste theoretisch auch nochmal mit dazu, weil das Zeugnisverweigerungsrecht, das wird nicht verhandelt. Das wird politisch irgendwann über die Gesetzeslage geregelt. Aber dort ging es, wenn ich jetzt von mir spreche, um meine Person, ich bin angezeigt und ich bin immer noch der festen Überzeugung, es nicht getan zu haben. Und wie du vorhin sagtest, der Staatsanwalt hat meiner Meinung nach oder die Staatsanwaltschaft hätte auch die Möglichkeit gehabt, uns nicht anzuzeigen wegen Strafvereitelung. Das war nicht zwingend notwendig und es gibt auch nicht das fehlende ZVR her, dass wir deswegen angezeigt werden müssen. So, ich finde das, ich bin bei vielem, was du sagst, aber ich finde, das muss nochmal mit rein, weil da ging es einfach um eine Anzeige wegen Strafvereitelung und nicht eine Anzeige wegen einem mangelnden Zeugnisverweigerungsrecht. Und da hätte ich gern manchmal so ein bisschen eine Trennung und so ein Freispruch wäre vielleicht gar nicht schlecht gewesen, unabhängig davon, ob es wieder einkassiert worden wäre. Das war ja auch so vom Richter dieses, selbst wenn ich jetzt einen Freispruch gebe, wir wissen nicht, was die nächsten Gerichte machen, aber dann hätte man was in der Hand. Das hat man jetzt nicht. So.
Ja, also ich kann mit der Perspektive absolut mit. Also das ist überhaupt keine Frage. Ich hatte aber die Stimmung im Gerichtssaal dann schon so wahrgenommen, dass wir da schlechte Karten hätten, wenn das so weitergegangen wäre. Also wie jetzt Sophia auch das gut dargestellt hat, dass es ja eigentlich nicht darum ging, Zeugnisverweigerungsrecht, aber habt ihr absolut recht. Das war meine Befürchtung. Und letzten Endes geht es mir ja auch darum, um die Menschen, also in dem Fall jetzt Kollegen Volker Korenzig, der da sehr drunter gelitten hat. Und das ging ihm überhaupt nicht gut. Und das die nächsten 5 Jahre hätte ja sein können. Von daher habe mir da immer so zwei Herzen in meiner Brust geschlagen, weil ich das zum einen diesen Druck auch gespürt habe, die drei aushalten mussten und dass es ihnen nicht gut geht. Klar, jeder geht da anders mit um. Beim Volker weiß ich es ganz genau, weil ich ständig in Kontakt bin und in Gesprächen. Also es ist einfach schwierig und ich ehrlich gesagt muss auch von meiner Person zugeben, ich war auch sehr erleichtert. Also ich war ja nicht so in dem Maße betroffen, wie die drei, aber trotzdem involviert. Und es geht auch nicht spurlos an mir vorbei, vor allem, weil man oft manchmal Entscheidungen treffen musste, wo man, den Blick auch des Trägers haben muss und den Blick des Verantwortlichen. Und das belastet natürlich auch. Und ich kann ja nicht sagen, ist mir jetzt eigentlich, sind ja die drei oder so. Also so geht es ja auch nicht. Also man lebt da schon auch mit. Also das ist eine sehr differenzierte Betrachtungsweise. Aber unterm Strich bin ich ganz zufrieden mit dem, wie das jetzt gelaufen ist.
Wie war das jetzt nach dem Gerichtsverfahren bei euch im Stadtjugendausschuss? Gab es da erstmal ein Meeting, wo ihr mal durchgeatmet habt und dann so das Ganze nachbesprochen habt? Wie war so die Stimmung nach dem Ganzen, dass er schon auch wahrscheinlich für das ganze Team und so ein wichtiger Punkt gewesen, oder?
Die Stimmung war natürlich gelöst, muss ich schon so sagen. Nichtsdestotrotz habe ich mir auch Sorgen um Sophia gemacht, weil sie da sicherlich noch mal eine andere Perspektive hat, die ich absolut berechtigt finde, will ich auch ganz klar sagen. Aber ihr ging es dann ja auch nicht so gut und mit dem Ausgang. Und dann hat man immer so zwei Herzen in seiner Brust. Wir, also jetzt unsere Geschäftsführung und ich, wir waren da also schon froh, dass es jetzt vorbei ist. Und jetzt sind wir an dem Punkt, was Sophia auch eben meinte, das Zeugnisverweigerungsrecht ist ja deswegen noch lang nicht, also es sind zwei verschiedene Dinge. Ja? Und wir haben jetzt, oder das machen wir auch schon die ganze Zeit, dass wir lobbyieren bei der Politik und dieses Thema an dementsprechenden Stellen auch platzieren, dass wir Zeugnisverweigerungsrecht, § 53 Strafprozessordnung, dass wir das verändert haben wollen. Und das sind die nächsten Schritte. Das heißt, die Sache an sich ist noch lang nicht vorbei, sondern im Gegenteil, es ist ein Auftrag an uns, aber auch an unsere Partner, die ich hier auch nochmal das Bündnis für Zeugnisverweigerungsrecht, für soziale Arbeit und andere Partner, die uns auch hier lokal unterstützen, das Sozpedal, sodass wir auch die viele Solidarität, die ja da auch von anderen Stellen kam, sei es die Fanszene, muss ich sagen, ohne die Fanszene hätten wir es viel schwerer gehabt. Das will ich auch noch mal ganz klar sagen. Die haben da einfach auch ein Gespür, nicht nur, weil es um ihre Interessen geht. Ich glaube, die haben einfach ein Gespür, was ist gut und für was kämpft man da. Und ohne die und die Solidarität in den Stadien in ganz Deutschland hätten wir es schwerer gehabt. Ich sage mal so, ich bin ja eben auch für die Jugendhäuser zuständig, Kinder- und Jugendhäuser. Und da hätte es eigentlich kein Mensch interessiert. Das muss ich schon mal ganz deutlich sagen. Also wenn jetzt irgendein Streetworker in Stuttgart ein Problem kriegt, dann interessiert es keinen. Und das ist so natürlich der Vorteil, wenn es in Anführungsstrichen, aber wenn es schon so hart auf hart kommt, dass das Fanprojekt eben mit Fußball zu tun hat, mit Medien zu tun hat, mit Aufmerksamkeit kann da erzeugt werden. Und die, das sage ich ganz klar, die müssen wir jetzt nützen, um den politischen Weg zu gehen.
Dieses Gerichtsverfahren und das alles, ist es jetzt einfacher für ein Zeugnisverweigerungsrecht zu kämpfen, nach diesem Urteil, als es vorher der Fall war, weil die Aufmerksamkeit mehr dafür da ist? Oder also ist es leichter oder schwerer sogar?
Es ist mit Sicherheit einfacher, würde ich sagen, weil die Aufmerksamkeit sehr stark, jetzt der Fokus sehr stark darauf lag, auf das Gerichtsverfahren. Ich denke, auch für die Arbeit, für Sozialarbeitenden in der Praxis, denke ich, ist das Gerichtsurteil so schlecht nicht. Vor allem, weil die Aufmerksamkeit jetzt auch sehr hoch ist. Also ich war beispielsweise, ich war im Kinder- und Jugendhilfetag, im Deutschen Kinder- und Jugendhilfetag in Leipzig und da Leute, die ich gar nicht kenne, aber die hatten irgendwie erfahren, dass ich aus Karlsruhe komme, sprechen mich dann darauf an. Also das ist schon eine Wirkung, die so eine Sensibilität auch in Fachkreisen erzeugt. Und die ist sehr wichtig und auch da sind wir auch ganz froh drum. Auch wenn es auch einen Preis hat, eben dass drei Kollegen, Kolleginnen vor Gericht müssen. Und ich denke auch, dass die Staatsanwaltschaft in Karlsruhe, das ist jetzt meine persönliche Meinung, die Sache auch unterschätzt hat. Also, und da muss ich schon sagen, dass ich das sehr bedauere, dass man so wenig gesprächsbereit war. Das kenne ich nicht in meinen 30 Jahren Berufserfahrung. Klar, es gibt immer, das ist ja klar, jeder hat ein anderes Ziel. Die Strafverfolgungsbehörden sind auf der Jagd, möchten aufklären, möchten den Täter fassen und so. Das ist ja auch in Ordnung. Das ist die Aufgabe. Und wir müssen das Vertrauensverhältnis schützen, unsere Arbeit schützen. Und dieser Konflikt, der ja auch schon oft besprochen wurde, Da hat man immer irgendwie einen Weg gefunden. Und das ist ja auch, was der Richter vorhin, was ich vorhin auch schon sagte. Und das war bei der Staatsanwaltschaft in Karlsruhe überhaupt nicht zu sehen. Und das finde ich ganz, ganz verheerend. Und dann sage ich, um was geht's eigentlich? Also da werde ich jetzt auch etwas emotional, da frage ich mich, um was geht's eigentlich? Geht's jetzt wirklich darum, zu zeigen, wer ist hier jetzt die mächtigere Institution? Weil ich habe es nicht verstanden, ich habe es nicht verstanden. Man hätte, und das aus meiner jahrelangen Erfahrung, weil man das so nicht macht, also man guckt irgendwie, ja, okay, man muss die Arbeit schützen, aber wir müssen auch, naja, wie können wir denn irgendwie Wege finden, dass wir da gut zusammenarbeiten und rauskommen. Das heißt nicht, und das will ich nochmal betonen, dass man Täter schützen will. Das wird ja oft falsch verstanden. Das ist ja wahrscheinlich auch von meinen Vorrednern und Rednerinnen schon genannt worden. Da geht es überhaupt nicht drum. Und ich glaube, da hat sich die Staatsanwaltschaft, glaube ich, schon ein Stück weit das falsch eingeschätzt. Obwohl ich im Vorfeld gesagt habe, wir haben es mit Profifußball zu tun, da ticken die Uhren schon anders. Und ich glaube, von daher, weil deine Frage war, ist es jetzt besser, würde ich sagen, ja, ich glaube, so schnell wird man da nicht mehr unterschätzt, weil das habe ich so wahrgenommen.
Ja, du hast halt auch jetzt ein Beispiel, mit dem man auch nochmal argumentieren, arbeiten kann, was man vorstellen kann. Also das ist ja schon nochmal mit zwei Instanzen und mit dem, was Willi jetzt alles auch beschrieben hat. Ich glaube, es ist schon wichtig, das irgendwie ein bisschen nachvollziehbarer zu machen, als nur auf der juristischen Ebene alles darzustellen, was die Konsequenzen wären, als sie einfach aufzeigen zu können mit dem Fall, den man quasi hat.
Gibt es irgendwas, was dir so im Kopf ist, nach dieser Geschichte, welche Learnings dir irgendwie hängen geblieben sind, wo du sagst, also das machen wir ab jetzt auf jeden Fall anders, jetzt mit dem Neustart?
Ja, also wichtig ist, dass, und da rede ich jetzt nicht nur für das Fanprojekt, sondern auch für die Offene und für die anderen Kolleginnen und Kollegen in den Settings, dass man auch sensibel ist, wie man sich gegenüber Strafverfolgungsbehörden verhält. Da habe ich auch sehr großen Wert gelegt, dass wir, und das ist dann meine Aufgabe auch, dass wir die Mitarbeitenden schulen. Wir haben Rechtsanwälte eingeladen, die nochmal genau sagen, was ist ein Schweigepflicht, was ist das Zeugnisverweigerungsrecht, was ist Gefahr in Verzug. Also da einfach nochmal die Kolleginnen und Kollegen geschult, ihnen Sicherheit zu geben. Wir haben auch in unserem Arbeitsvertrag möchten wir die Klausel einschreiben, dass sozusagen eine Verschwiegenheitspflicht erstmal da ist, sodass die Kollegen immer erstmal sich mit den Vorgesetzten absprechen müssen. Das finde ich auch ganz wichtig. Auch in der offenen Arbeit sind Kolleginnen und Kollegen auch in schwierigen Situationen. Und ich habe dann gesagt, ihr werdet, mit der Polizei wird erstmal gar nicht geredet, sondern erstmal braucht ihr eine Erlaubnis vom Vorgesetzten, in dem Fall von mir oder von unserem Geschäftsführer. Und dann möchten wir das schriftlich haben. Und erst dann kommen wir ins Geschäft, wenn ich überhaupt sehe, will die Polizei denn wissen. Zum Beispiel, und das ist für mich ein wichtiges Learning, zu sagen, wir müssen den Kolleginnen und Kollegen Sicherheit geben. Das ist unsere Aufgabe von der Führung, dass sie sich sicher fühlen, dass sie sich in dem Feld auch gut bewegen können und dass sie auch die Gewissheit haben, wir als Träger, wenn wir den Eindruck haben, dass da was nicht okay ist, wir stehen auch dahinter und sind auch auf der Seite unserer Mitarbeitenden. Das finde ich ganz wichtig. Und das ist auch ein wichtiges Learning. Und da muss ich sagen, leider ist da vielleicht auch nicht jeder Träger in der Lage. Ich will jetzt nicht den Stadtjugendausschuss so hochloben. Es gibt Bedingungen, die haben wir, die sind ganz gut. Andere Träger haben die eben nicht, obwohl sie die vielleicht auch auch gern hätten oder auch ihre Mitarbeitenden so unterstützen würden. Aber es geht nicht überall. Von daher sind wir da jetzt keine Blaupause für Träger. Ja? Das muss man einfach sehen. Aber wir mit unseren Möglichkeiten wollen unseren Kolleginnen und Kollegen da Sicherheit geben. Das ist auch aus meiner Sicht unsere Aufgabe.
Ich würde sogar sagen, das ist nicht nur ein Learning, sondern es ist ein absoluter Mehrwert für den Stadtjugendausschuss und vor allem für die Mitarbeitenden, weil man irgendwie weiß, okay, ich arbeite bei einem Arbeitgeber, der sich mit dem Thema auseinandergesetzt hat, der mir versucht, so viel Sicherheit zu geben wie möglich. Ich bin nicht allein in solchen Situationen und ich werde sogar aufgeklärt und habe die Möglichkeit nachzufragen. Also das ist ja nicht mehr nur Learning, sondern Mehrwert für mich und meine Arbeit und damit dann auch für die Zielgruppe, mit denen ich arbeite. Deswegen finde ich das so blöd vielleicht dieser Fall war, ich finde, es hat schon extrem viel gebracht, allein beim Stadtjugendausschuss, aber auch mit der Wirkung, die der Stadtjugendausschuss auf andere Träger hat. Wie du es gerade gesagt hast, dass du angesprochen wirst in Leipzig oder so. Also das ist einfach, das ist ein Plus, was man gewonnen hat. Ein
weiteres Plus wäre, wenn politisch natürlich jetzt das Ganze vorangeht. Hast du da schon was erreichen können jetzt im Nachgang des Gerichtsverfahrens? Merkst du das, was in Bewegung ist? Wird die Politik aufmerksam?
Aus meiner Sicht ja, durchaus. Wir hatten jetzt schon vor einem Jahr oder eineinhalb Jahren schon Gespräche mit der SPD im Bundestag. Und jetzt aktuell letzte Woche mit den Grünen, rechtspolitischen Sprecher, hatten wir jetzt Helge Limburg, der uns da auch unterstützt und der das auch so sieht. Und ich habe jetzt im Dezember nochmal ein Gespräch mit rechtspolitischen Sprecher von der CDU. Und da mal schauen. Also die Aufgabe ist jetzt schon auf sämtlichen Bereichen, die auch andere dann haben, also ich spreche auch vom Bündnis, aber jetzt auch, wir sind natürlich da, glaube ich, für Politik ganz attraktiv, weil wir ja den Fall aktuell auch haben. Also jetzt der Helge Limburg, der wollte auch tatsächlich mit uns persönlich sprechen, weil er sich da ein Bild machen wollte. Und das konnte er natürlich dann auch sehr gut. Und ich konnte auch darstellen, wie schwierig das als Vorgesetzter auch ist, die Kolleginnen und Kollegen da auch zu schützen und für sie da zu sein und so. Und das hat er dann auch gut verstanden. Ich glaube, das ist so ein Punkt, wo wir jetzt weitermachen müssen, aber auch andere im Bündnis für Zeugnisverweigerungsrecht, auch die werden ihre Kanäle nutzen und auf uns zurückgreifen können. Das ist sicherlich ein großer Vorteil und momentan ist die Aufmerksamkeit ja da. Da können wir uns nicht wirklich beschweren. Also auch bei der Politik, die teilweise auf uns zukommen, also jetzt tatsächlich auf uns zugekommen sind bei der CDU, da haben wir jetzt so ein bisschen nachhelfen müssen, das ist auch okay. Aber sie sind gesprächsbereit und das finde ich schon mal ganz gut und würde ich auch sagen, ein Erfolg, das kriegt man ja so manchmal nicht so ohne weiteres hin. Aber momentan sind wir da zumindest mal auf einem guten Weg im Rahmen von dem, was wir machen können.
Vielleicht kannst du das einmal kurz einordnen, ein rechtspolitischer Sprecher heißt, das ist jemand, der in Berlin Dinge zu sagen hat, mal ganz grob gesagt. Genau, also das ist nicht ein Kommunalpolitiker, der das dann irgendwann weiterträgt, sondern das ist schon dann genau das Rad, das man drehen muss, um was an diesem Gesetz zu ändern.
Genau, das kann ja nur die Bundespolitik. Und die rechtspolitischen Sprecher der Fraktionen sind eben die Spezialisten, die sich halt dem Bereich Gesetzgebung widmen und da auch nochmal ihre Expertise haben. Also es gibt ja die unterschiedlichsten Bereiche, sei es Tierschutz oder so. Oder Umwelt. Und das sind auch gut, wenn man an diese Bundestagsabgeordneten rankommt, zumindest, dass die Brücken bauen können zu den Experten. Aber wir haben es jetzt tatsächlich geschafft, zu den in den Fraktionen entscheidenden Menschen zu kommen, die auch einen Einfluss in diesen Bereich haben. Oder zumindest können die in der Fraktion vorschlagen, das sollten wir doch mal besprechen oder so. Wobei ich auch Kommunalpolitiker dann nicht unterschätzen möchte. Auch die bauen die Brücken zu denen. Das ist schon so und da bin ich auch froh, dass, weil man ja immer so, unsere Demokratie und so, also wenn man das mal so selbst mitbekommt und Teil eines Prozesses ist, muss ich sagen, das ist schon toll in Deutschland, dass man da einfach auch Kommunalpolitiker ansprechen kann, die sich dann um dieses Thema kümmern und an die entsprechenden Personen weitergeben. Und das funktioniert schon. Also das ist meine Erfahrung, das wollte ich dann hier nochmal betonen, dass ich das echt, da finde ich, das ist richtig gut, dass wir so ein System haben.
Also gerade in so Zeiten wie aktuell hast du Hoffnung
in
die Demokratie. Das ist doch auf jeden Fall positiv nochmal. Wobei man natürlich sagen muss, a long way to go, oder?
Ja. Also der ist auch noch nicht am Ende, das ist ja völlig klar. Ich glaube jetzt bei dem Thema Zeugnisverweigerungsrecht für soziale Arbeit ist momentan die Stimmung eher Law and Order. das muss man so sehen. Es wird ja auch momentan gefordert, das Jugendstrafrecht nach unten, also sprich ab 12 schon wirksam lassen zu lassen. Härtere Strafen für Jugendliche werden gefordert. Also wir sind momentan in einer Stimmung, die eher in eine andere Richtung geht. Nichtsdestotrotz müssen wir halt weitermachen und da hoffen, dass wir da einfach das, was wir transportieren wollen, auch transportiert bekommen. Mehr können wir da auch nicht tun, aber das werden wir tun und da sind wir auf einem guten Weg.
Und ich glaube, wir haben auch in dem Podcast sehr ausführlich darüber gesprochen, warum Law and Order vielleicht nicht die beste Variante ist, ja. Und es die soziale Arbeit braucht. Und das ist gleichzeitig auch der Abschluss dieses Podcasts. Ist doch ein wunderbares Ende. Und Willi, danke, dass du jetzt am Ende nochmal dabei warst und weiterhin viel Erfolg auf dem Weg.
Ja, gerne.
So, dann sind wir jetzt auch schon am Ende dieses Podcasts angelangt. Aber das Ende des Podcasts heißt noch lange nicht das Ende Zeugnisverweigerungsrecht, denn wie wir auch schon im Interview mit Willi entnommen haben, das wird noch eine sehr, sehr lange Reise. Mit 1000 Abzweigungen, mit vielen Gesprächen mit Politikern, mit Medien wahrscheinlich und so. Was bedeutet denn das jetzt für dich? Wirst du weiter sozusagen für das Zeugnisverweigerungsrecht kämpfen? Wirst du das Bündnis unterstützen, den Stadtjugendausschuss unterstützen im Thema? Inwiefern wird dich dieses Thema Zeugnisverweigerungsrecht in der sozialen Arbeit noch weiter begleiten in deinem Alltag?
Also es wird mich durchgängig weiter begleiten. Ich versuche, egal wo die Anfrage ist, da zu unterstützen. Ich bin noch Mitglied im Bündnis Zeugnisverweigerungsrecht und versuche da zu unterstützen. Ich mache Vorträge zu dem Thema in verschiedenen Konstellationen, einfach um zum Beispiel auch Sozialarbeiten aufzuklären. Leute, die in die soziale Arbeit gehen wollen, aufzuklären, aber auch mit Fans drüber zu sprechen, was das bedeutet hat. Das mache ich auf jeden Fall weiter und versuche das an jeder Stelle, wo es möglich ist, fürs Zeugnisverweigerungsrecht in der sozialen Arbeit auch mitzukämpfen und da mit einzustehen dafür, ja.
In solchen Vorträgen, was sind deine letzten Worte? Hast du schon welche überlegt?
Ich habe ja schon Vorträge gehalten, das ist ja unterschiedlich. Also es war bis vor kurzem eigentlich, ich ziehe das Ding durch, weil ich will das gewinnen. Das ist jetzt schwierig an der Stelle. Aber ich glaube, ich ziehe das Ding durch, brauche ich jetzt nicht mehr sagen. Aber wir ziehen das weiter durch, weil wir wollen das Zeugnisverweigerungsrecht, weil wir es brauchen, weil wir soziale Arbeit brauchen. Also so Ende. Kommt drauf an, wer vor mir sitzt und mich wie anguckt. Also ja, genau.
Finde ich gut. Also danke, Sophia.
Danke, Timo.
Pädagogik Pasta. Der Stadtjugendausschuss Podcast.